Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, 24. August, nehmen wir eine Live-Folge auf. Da ist der Podcast True Crime Lübeck nämlich auf dem Weite Welt Festival in Travemünde im Godewindpark zu Gast. Seien Sie gern dabei, wenn Sie Lust haben, und kommen Sie zur Live-Folge.
True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Rabea Osol und bei mir ist auch mein Kollege Sven Wede.
Hallo.
Und wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, worum es heute gehen wird. Und zwar um den Mord an der Tochter von Marianne Bachmeier. Und letztes Mal haben wir ja die Geschichte erzählt, wegen der Marianne Bachmeier, ja, man kann sagen, berühmt geworden ist, auch wenn es sich natürlich um ein schreckliches Ereignis handelt. Denn sie hat den Mörder ihrer Tochter im Gericht in Lübeck erschossen. Das war 1981. Und wir wollen heute genau über, ja, letztendlich die Ursache, warum es überhaupt dazu gekommen ist, sprechen und die Tat, die damit zusammenhängt. Das lag ja dir, Sven, vor allem auch am Herzen. Du hast ja den Marianne Bachmeier-Fall für uns recherchiert und es war dir auch wichtig, jetzt auch hier drüber noch einmal zu sprechen.
Ja, genau. Also erstmal freue ich mich sozusagen im eigenen Podcast zu Gast zu sein nochmal und selber einen Fall präsentieren zu können. Und tatsächlich war mir das wichtig, weil man sagen muss, durch diesen berühmten Fall von Selbstjustiz, den Marianne Bachmeier da verübt hat, ist die eigentliche Tat, die dem vorausging, nämlich der Mord an ihrer Tochter, dieses schreckliche Verbrechen sozusagen, ja, eigentlich sehr in den Hintergrund gerückt. Also wenn man heute dann da nach sucht, findet man eigentlich nur diesen Fall von Marianne Bachmeier und die Tötung des Mörders ihrer Tochter im Gerichtssaal und über das Verbrechen an ihrer Tochter eigentlich sehr wenig. Und da fand ich es einfach wichtig, dass man das Schicksal von der kleinen Anna dem auch nochmal wirklich diese Aufmerksamkeit gibt, weil das eigentlich ja sogar die schrecklichere Tat war, muss man einfach wirklich sagen. Und zudem kommt auch dazu, dass man an diesem Mordfall sicherlich auch noch mal einiges lernen kann über den Umgang mit vorbestraften Sexualtätern. Denn da ist auch einiges schiefgelaufen, muss man sagen.
Genau, deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein in den Fall. Alles begann am 5. Mai 1980. Was genau ist an diesem Tag geschehen?
Ja, also es war so, die kleine Anna, die war 7 Jahre alt, lebte bei ihrer Mutter und dem Vater, die beide eine Kneipe in Lübeck betrieben, der Innenstadt, das ist heute das Tipasa, ganz berühmte Traditionskneipe in Lübeck. Und an diesem Morgen war es wohl so, das ist nicht ganz sicher überliefert. Es gibt da verschiedene Varianten. Die einen sagen, dass die 7-Jährige einen Streit mit ihrer Mutter hatte und daraufhin die Schule geschwänzt hat. Andere Quellen berichten, dass Marianne Bachmann ihrer Tochter quasi erlaubt hat, nicht zur Schule zu gehen. Sicher ist nur, dass sie dann wohl alleine draußen unterwegs war. Man muss dazu sagen, natürlich war es damals auch noch eine etwas andere Zeit. Also es war noch, ich glaube, es kam sicherlich häufiger vor, dass Kinder auch allein draußen unterwegs waren. Allerdings wurde später, haben auch mal Klassenkameraden berichtet, dass Anna wohl wirklich so, sie zieht hat, wie ein freier Vogel war und sich wohl wirklich sehr viel auch alleine draußen bewegt hat. Ja, und dann gibt es Überlegungen, ob sie vielleicht zu einer Freundin wollte, die in der Warmstraße wohnte. Jedenfalls fiel sie dabei dem 35-jährigen Klaus Grabowski in die Hände. Der wohnte ganz in der Nähe. Das sind nur ungefähr 150 Meter von diesem Tipasa entfernt. Und Klaus Grabowski soll das Mädchen dann in seine Wohnung gelockt haben, sie dort mehrere Stunden lang gefangen und festgehalten haben. Und schließlich hat er sie mit einer Strumpfhose seiner Verlobten erdrosselt. Man muss dazu sagen, er ist ein vorbestrafter Sexualtäter, da werden wir später nochmal drauf eingehen, genauer. Er selber sagte nachher bei der polizeilichen Vernehmung, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, Da hat er die Tat gestanden, die Tötung. Er stritt aber ab, sie sexuell missbraucht zu haben und behauptete, das Mädchen habe von ihm Geld erpressen wollen mit der Drohung, ihrer Mutter sonst zu erzählen, dass er sie unsittlich berührt habe. Ja, mit dieser Art der Rechtfertigung, ja, werden wir uns nachher auch nochmal beschäftigen.
Du hast gesagt, sie ist ihm in die Hände gefallen. Weiß man, wie genau die beiden sich begegnet sind? Einfach zufällig auf der Straße oder?
Nein, nicht genau. Wenn ich habe das nochmal recherchiert vorher. Tatsächlich, es gibt auch unterschiedliche Angaben. Die einen sagen, sie hat ihn in einem Treppenhaus getroffen, eventuell da, wo sie eine Freundin besuchen wollte. In anderen Quellen wird geschrieben auf der Straße. Es kann natürlich auch gut sein, das weiß ich aber nicht, da er sehr in der Nähe wohnte, dass sie ihn vielleicht zumindest vom Sehen uns auch schon kannte und so ein gewisses vielleicht Vertrauen hatte, weil er tatsächlich nur diese ungefähr 150 Meter entfernt wurde. Aber das, wie gesagt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sicher ist nur, dass er sie dann mit in seine Wohnung genommen oder gelockt hat.
Und dass er sie dann ja auch getötet hat. Was ist mit der Leiche geschehen?
Ja, es ist so gewesen, dass er, nachdem die kleine Anna dann tot war, hat er sie in einen Karton gepackt und er wollte sie wohl erst im Elbe-Lübeck-Kanal versenken, die Leiche, und ist dann losgefahren und hat dann aber, warum, hat er später nie gesagt, dann doch einen anderen Weg gewählt. Er hat sie wohl zunächst abgelegt, dann ein Loch sozusagen gegraben und das mit Erde bedeckt. Und so wurde sie dann später auch gefunden, tatsächlich mit einem Seil gefesselt in diesem Karton.
Wie kam das denn zu dem Fund und wann? Also weil, so wie sich das anhört, ist die Polizei ihm ja relativ schnell dann auf die Schliche gekommen, oder?
Ja, das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Es war nämlich so, dass an dem Tag noch selber, als die Verlobte, er war verlobt und seine Verlobte war nicht da, den Tag, als sie nach Hause kam, hat er ihr diese Tat gestanden, war in dem Glauben, dass sie auf seiner Seite stehen würde oder ihn dann nicht verraten würde. Aber natürlich war sie schockiert. Sie ist dann zur Polizei gegangen. Es ist nicht mehr ganz klar heute zu sagen, wie das genau gewesen ist. Es war wohl offenbar aber nicht so, dass sie quasi ihm vor Ort gesagt hat, dass sie jetzt ihn anzeigen wird und losgegangen ist, sondern es könnte so gewesen sein, dass er dann unterwegs war, um die Leiche zu verstecken und sie dann in dem Moment zur Polizei gegangen ist. Ja, das könnte zumindest der Ablauf so gewesen sein.
Das heißt, er hatte, als er ihr das gesagt hat, noch gar nicht die Leiche versteckt.
Eventuell, das ist lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Okay. Das ist sozusagen, habe ich in einer Quelle gefunden, aber es gibt da auch, wie gesagt, nicht so ganz immer sichere Beschreibungen, aber es sieht so aus, als wenn sie auf jeden Fall einen Moment, wo er nicht da war, genutzt hat, um dann zur Polizei zu gehen. Das lässt sich daraus erkennen, dass er nachher ihr noch einen Brief geschrieben hat, dass er zu Hause auf sie gewartet hat.
Okay, was aber dann natürlich sicher ist, dass sie diejenige war, die es dann als erstes wusste und dass sie auch direkt zur Polizei gegangen ist. Was ist denn währenddessen im Hause Bachmeier passiert? Weil die werden ja sicherlich, oder Marianne Bachmeier wird ja sicherlich ihr Kind auch vermisst haben dann.
Genau, Marianne Bachmeier hat ihr Kind als vermisst gemeldet in der Zeit. Und also es ist ja relativ schnell dann gewesen, auch schon kurz danach. Was genau sie jetzt selbst noch unternommen hat, ob es da Suchaktionen gab, dazu gibt es keine Angaben. Also sicher ist nur, dass sie bei der Polizei war auf jeden Fall. Und genau, man würde gerne noch mal einen Satz zu der Verlobten sagen, weil was noch ganz interessant ist, auch vielleicht psychologisch, dass sie dann ja zur Polizei geht und dann mit dem Polizeibeamten zurück zur gemeinsamen Wohnung kommt oder zu seiner Wohnung und da einen Brief von ihm findet, finde ich, einiges an Aufschluss gibt darüber, wie er sich selber sieht und wie er auch offenbar die Verbindung zu seiner Verlobten sieht. Ich kann mal gucken, ich habe mir hier einen Satz daraus aufgeschrieben. Da schreibt er dann an sie, Zitat: Muckel, wo bist du? Ich warte seit einer Dreiviertelstunde auf dich. Nimm mich doch in den Arm. Ich brauche jetzt nur dich. ich gehe in Zollen, um dich zu suchen. Das Zollen, muss man sagen, ist eine Gaststätte, ne, zum alten Zollen, eine ganz bekannte Gaststätte. Und da schickt sie dann natürlich auch die Polizei hin und da wird er dann festgenommen. Trotzdem fand ich diese Art und Weise, wie er sie angeschrieben hat, nochmal ja sehr interessant, weil er dann natürlich schon ja sich auch irgendwie fast selber wie so ein Opfer sieht, na, wenn er sagt, er braucht sie jetzt und er braucht da Unterstützung und offenbar auch gar nicht auf den Gedanken kommt, dass sie das irgendwie schockieren könnte oder das zumindest so sehr beeinflussen könnte, dass sie nicht zu ihm hält.
Hat er ihr das denn vorher erzählt mit so einer Reue oder so einem Schuldbewusstsein oder hat er ihr das vielleicht auch eher erzählt als, ja, was er Tolles gemacht hat?
Also
aus seiner Sicht?
Also nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er wusste ganz genau, dass das ein schlimmes Verbrechen war, was er begangen hat. Also hatte da, glaube ich, keine Wahrnehmungsstörung oder so. Also es ist auch nicht bekannt, wie er ihr das erzählt hat. Dazu gibt es keine Aussagen. Ich kann mir nur vorstellen, das ist dann aber Spekulation, dass er es dargestellt hat wie ein in Anführungsstrichen Unfall, weil er ja auch, das habe ich ja schon kurz erwähnt, dem Kind ja eine Mitschuld gegeben hat und gesagt hat, es wäre nicht zu sexuellem Missbrauch gekommen. Also war seine Version wahrscheinlich so, dass er gesagt hat, ich habe ihr nichts getan und dann wurde ich erpresst und ich weiß ja durch meine Vorstrafe, wäre ich wieder ins Gefängnis gekommen und bin dann sozusagen spontan zu dieser Tat fehlgeleitet worden.
Okay, das heißt, zuerst wurde er ja jetzt festgenommen, dann im Zollen von der Polizei. Wie ging es dann weiter? Es kam zum Prozess relativ schnell.
Ja, ich will trotzdem noch kurz einen Satz zu dieser Variante sagen, wie er das vielleicht begründet hat. Tatsächlich habe ich mal gelesen von einer Psychiaterin, dass es wirklich auch eine klassische Rechtfertigungsstrategie ist. Also, dass das offenbar viele Täter machen und wir hatten ja auch schon solche Fälle im Podcast, wo sie versuchen, quasi ihrem Opfer eine Mitschuld zu geben, um vor sich selber ihre Tat irgendwie, zumindest nicht in voller Gänze eingestehen zu müssen.
Das hat er dann ja sicherlich im Prozess auch noch zum Ausdruck gebracht, oder? Also da ging es dann ja wirklich ans Eingemachte und wurde ja versucht herauszufinden, warum er das getan hat.
Ja, und man muss sagen, das können wir jetzt auch schon vorwegnehmen, dass diese Aussage wahrscheinlich auch sein Todesurteil am Ende war, weil nämlich im Prozess selber ist nicht sehr viel mehr rausgekommen, weil ja schon am dritten Verhandlungstag er von Marianne Bachmeier erschossen wurde und sehr viel später, war ja später dann auch noch in einigen Talkshows und hat dann nochmal drüber erzählt und dabei ist dann eigentlich auch klar geworden, es war ja am Anfang immer umstritten, wie spontan jetzt die Tat war, aber dass die Tat wahrscheinlich ja schon geplant war, so wie wir auch im letzten Podcast belegt hatten. Und dass ein wesentlicher Grund dafür war, dass sie gehört hatte, dass er seine Aussage machen wollte und ja schon wusste, was er sich da als Rechtfertigungsstrategie zurechtgelegt hatte und einfach nicht wollte, dass er da solche Lügen über ihre Tochter verbreitet und der irgendeine Mitschuld geben kann. Und dass sie quasi, ja, ich glaube, sie hat, wie gesagt, ihn dann hindern wollte, sozusagen diesen Schund und diese Lügen über ihre Tochter zu verbreiten und ihn deshalb auch erschossen hat.
Dann war der Prozess gegen Grabowski ja relativ kurz und ja, man konnte auch gar nicht allzu viel rausfinden oder aus ihm ja auch herauskriegen zur Tat. Aber es gibt ja doch einiges, was über Grabowski bekannt ist. Was kannst du uns über ihn als Menschen und über sein bisheriges Leben erzählen?
Ja, tatsächlich, es war einiges bekannt und es wurde auch später dann im Prozess gegen Marianne Bachmeier natürlich, war er dann auch nochmal Thema. Ich wollte vielleicht nur einen Satz vorweg sagen, weil du ja eben zu Recht sagtest, dass in dem Prozess gegen ihn, der war dann ja durch seinen Tod sozusagen beendet. Und so ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage nie geklärt worden, nämlich ob das Mädchen nun von ihm missbraucht wurde oder nicht, bevor sie getötet hat. Wobei ich auch sonst eben nicht erklären kann, warum das damals nicht festgestellt wurde. Denn auch damals wird es ja schon Gerichtsmedizin gegeben haben.
Die hätte ja eigentlich dann untersucht werden müssen, aber das war gar nicht Bestand des Prozesses sozusagen.
Nee, aber eigentlich hätte es ja eine Obduktion geben müssen und dabei hätte man das feststellen müssen. Das konnte ich leider nicht herausfinden, warum man das nie festgestellt hat. Aber was man jedenfalls wusste, und deswegen sagte ich ja auch eingangs, dass ich finde, dass man daraus schon auch noch einiges lernen kann, ist, dass Klaus Grabowski vorbestraft war als Sexualstraftäter. Und zwar wegen Missbrauchs eines Mädchens war er, oder das ist tatsächlich auch leider wieder, gibt es oft unterschiedliche Quellen, ob es versuchter Missbrauch war oder vollzogener. Auf jeden Fall war er verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Grabowski war ja jetzt zu dem Zeitpunkt, als das mit Marianne Bachmeier war und ihrer Tochter, war 35. Ne? Wann wurde er denn vorher verurteilt? Wie lange war das her?
Das war 1975.
Ne? Okay, also schon einige Jahre lag das ja zurück.
Genau, das waren dann ja also ja 5 Jahre vor der Tat. Ne? Aber das war jetzt dann die Verurteilung. Und dann ist er ja erst in die Forensik gekommen. Das ist sozusagen das psychiatrische Krankenhaus in Neustadt. Das gibt es ja auch heute noch. Und der Grund, warum man ihn damals da eingeliefert war, dass es ein Gutachten gab von einer Fachärztin. Und die hat ihm quasi bescheinigt, Zitat, eine abnormale sexuelle Triebrichtung mit einem Suchtcharakter. Und dann noch Zitat, dass er aufgrund seiner Sucht bei der Tatbegehung in seiner Einsichtsfähigkeit erheblich eingeschränkt war und dass ohne ärztliche Behandlung des Angeklagten die Gefahr gegeben ist, dass er sozusagen weitere Taten vollziehen kann, ne? Oder vollziehen würde. Ja, das war dann mit natürlich ein Grund, dann in die Forensik zu kommen. Man, also da werden ja dann solche Krankheiten behandelt und deshalb war er da.
Aber er war ja nicht allzu lange dort.
Genau, und das ist auch ein Punkt, um den sich dann nachher noch eine große Diskussion anspinnen wird. Es ist ja im Grunde genommen so, dass man in einer Forensik geht es ja darum, wenn jemand quasi seine Straftat aus einer Krankheit begeht, diese möglichst so zu behandeln, dass dieser Mensch wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Was da die Voraussetzungen sind und wie schwierig das ist und was für Kriterien erfüllt werden muss, damit jemand wieder rauskommt. Dazu, das kann ich jetzt schon mal verraten, lohnt es sich auf jeden Fall, die nächste Folge einzuschalten, denn da haben wir die Chefärztin der Forensik in Neustadt zu Gast, die uns genau das alles erklärt und viel besser natürlich erklären kann, als ich das hier nur so grob machen kann. Aber um wieder zu Herrn Grabowski zurückzukommen, da war es dann so, dass er während seiner Haft sich entschieden hat, sich kastrieren zu lassen. Das war 1976. Und durch diese Kastration hat er dann 1977 eine positive Prognose bekommen, die davon ausging, dass die Wiederholungsgefahr geringer ist oder sehr gering jetzt nur noch ist, weil halt der Trieb dadurch so stark begrenzt worden ist. Ja, und daraufhin wird er 1977 entlassen.
Eine Frage dazu, und das hat er wirklich so freiwillig entschieden, richtig? Also hat gesagt, ich möchte das gerne so machen, oder wie wurde das gehandhabt?
Ja, also das ist natürlich immer mehr oder weniger freiwillig, also einen Zwang zur Kastration gibt es nicht und gab es auch damals nicht, ne? Das kann man nicht zum Urteil festlegen. Aber natürlich ist es so, wenn jemand in der Forensik ist, weiß er nie, wann er wieder entlassen wird. Das ist halt, es gibt kein Datum wie bei einer Gefängnisstrafe, dass man sagen kann, in 3 Jahren jemand raus, sondern halt erst dann, wenn sozusagen ihm bescheinigt wird, dass er nicht mehr gefährlich ist. Mhm. So, das kann auch ein ganzes Leben lang dauern. Und wenn er natürlich weiß, dass er nur durch eine solche Operation vielleicht die Chance hat, möglichst schnell wieder rauszukommen, dann ist das natürlich zwar eine freie Wahl, aber natürlich auch eine Wahl, wo man vielleicht sonst keine Wahl hat, wenn man denn wieder in Freiheit möchte.
Ja, also worauf ich hinaus wollte, nicht, dass das jetzt sich so anhört, so als wäre das so, das möchte ich jetzt super gerne machen. Eine Kastration ist ja auch irgendwie, ein krasser Eingriff.
Ja, das ist eine große Operation,
Worauf ich hinaus wollte, war mehr so, war das auch so ein übliches, so eine übliche Behandlungsmethode oder war das bei ihm wirklich ein besonderer Fall, dass das so gemacht wurde? Ne? Also das ist eher so das, was ich meinte.
Also es ist jetzt keine, ich bin kein Experte, aber wahrscheinlich keine Standardbehandlung sozusagen gewesen von Sexualstraftätern, aber ist es auch nicht so, dass das jetzt ein einmaliges Vorkommnis war, ne? Also man kann da ein Beispiel erzählen, und zwar vielleicht kennen auch einige zuhören, es gab ja einen Serienmörder in Deutschland, der eine schreckliche Bekanntheit erreichte, und zwar war das der Jürgen Bartsch, der ebenfalls, das war noch vor den Taten oder der Tat von Klaus Grabowski, in den 60ern, glaube ich, war das hauptsächlich, mehrere Jungen umgebracht hat. Und der später auch, quasi um einem lebenslangen Aufenthalt in der Psychiatrie zu entgehen, selber eine Kastration beauftragt hat oder beantragt hat, obwohl er die eigentlich vorher auch abgelehnt hatte, aber weil er das als einzigen Ausweg gesehen hat, hat er dann diesen Weg gewählt. Und das passt dann auch zu dem, was du ja gerade sagtest, ist ja kein kleiner Angriff. Der ist dann tatsächlich bei dieser Operation auch verstorben. Und von daher, gab es dann für ihn weder noch einen auf der Psychiatrie noch im Gefängnis, sondern ist dann halt gestorben.
Da würde mich jetzt mal interessieren, gibt es das heute eigentlich noch? Weil was ich mich auch frage ist, ich meine jetzt der Fall Grabowski und auch Bartsch, die sind ja nun auch schon lange her, aber so aus heutiger Sicht, also es ist ja Menschen, die jetzt in die Forensik kommen, die sind da ja, weil sie auch psychisch erkrankt sind. Und ich frage mich, inwiefern kann denn jetzt so eine Kastration diese psychische Erkrankung ja heilen oder lindern? Also es ist ja kein Eingriff ins Gehirn in dem Sinne oder keine Therapieform. Und wird das heute noch gemacht? Ist das so gängig?
Jein. Es kann natürlich schon Einfluss nehmen auf Krankheiten, weil es quasi den Trieb mindern kann, ne? Die Triebsteuerung. Und tatsächlich, das kann man auch mal kurz erwähnen, weil du gerade sagtest, keinen Eingriff ins Gehirn. Früher, jetzt in den 60ern noch, da war die Psychiatrie tatsächlich noch, ich würde das sehr rückständig nennen, und mittelalterlich, hatte zum Beispiel dieser Serienmörder Jürgen Bartsch gemeinsam mit dem Anwalt überlegt, ob er sich eine Gehirnoperation unterziehen lässt, sozusagen, ne? Das wären ja Sachen, so etwas gibt es heute nicht mehr. Aber Kastration gibt es auch heute noch. Ich habe da extra nochmal nachgefragt. Allerdings gibt es die Möglichkeit der chemischen Kastration. Also das ist dann muss nicht mehr sozusagen eine wirkliche Operation sein. Und ich habe da die Dr. Christine Heisterkamp gefragt, die, von der ich eben erzählte, die nächstes Mal bei uns im Podcast ist und die ja auch Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt forensische Psychiatrie ist. Und die hat zum Thema chemische Kastration Folgendes gesagt. Ich zitiere das mal kurz. Diese spielt immer noch eine wichtige Rolle bei einer bestimmten Gruppe von Sexualstraftätern. Das einschlägige Rückfallrisiko ist, wenn die Indikation stimmt, signifikant geringer als bei nicht behandelten Tätern. Vor allem bei Hypersexualität bzw. drängenden sexuellen Fantasien oder sexualisierten Machtfantasien können diese Präparate viel bringen. Es gibt neben Präparaten auf Hormonbasis auch noch die Möglichkeit, bestimmte Antidepressiva zur Triebdämpfung auszuprobieren. Also es spielt schon noch eine Rolle in Behandlung. Sie hat allerdings auch nochmal dazu gesagt, dass das wirklich ein sehr komplexes und weitreichendes Thema ist. Also das war jetzt sozusagen nur ein ganz grober Einblick, aber erklärt das noch nicht lange nicht alles.
Im Fall von Klaus Grabowski hat es dann ja langfristig nicht geklappt. Er ist ja wieder rückfällig geworden, beziehungsweise, es ist ja nicht so ganz klar, ob er Anna Bachmeier auch sexuell missbraucht hat. Das, ne, so ist ja, wie gesagt, konnte man ja nicht ganz herausfinden. Aber er ist ja auf jeden Fall wieder straffällig geworden und hat ja auch ein Kind ermordet.
Genau, und auf jeden Fall denke ich, kann man sagen, er hat sie ja getötet, ne? Was ja eigentlich, eine schwere Straftat gibt es ja nicht gegenüber einem Kind. Und ich denke, soweit kann man gehen, das ist schon zu sagen, dass er, hat sie auch mit in seine Wohnung genommen. Und das wird er natürlich nicht ohne Grund getan haben. Ob es dann zu dem sexuellen Übergriff gekommen ist, wissen wir zwar nicht, aber dass da sein sexueller Trieb eine Rolle spielte, ich denke, das ist umstritten. Na, also genau, du sagst gerade, genau, er ist ja wieder rückfällig geworden. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum dieser Fall nochmal ja eigentlich zu einer Art Skandal wurde auch und später noch so eine große Rolle gespielt hat. Denn was dann dabei rausgekommen ist, ist, dass später im Fall von Marianne Bachmeier, ihr Anwalt, eigentlich der Lübecker Justiz sogar eine ja Mitschuld gegeben hat, nämlich eine schuldhafte Verstrickung sozusagen vorgeworfen hat, weil nämlich nach dieser Kastration soll sich Grabowski später mit einer Gerichtsgenehmigung bei einem Urologen eine Hormonbehandlung unterzogen haben. Also der damalige Anwalt von Marianne Bachmeier kommentierte das dann so, dass er sagte, unter den Augen der Justiz konnte er seinen Sexualtrieb reaktivieren. Ja, und das ist natürlich ein großer Vorwurf, ne? Wenn man sich fragt, wenn jemand schon vorbestraft ist und er ist quasi nur freigelassen, weil er diese Kastration hat vornehmen lassen, wieso darf er dann mit Hormonen seinen Sexualtrieb wiederherstellen lassen?
Also er hat quasi wieder dagegen angewirkt, gegen die Auswirkungen der Kastration durch die Hormonbehandlung.
Genau, richtig, richtig. Und die Frage war jetzt natürlich, wie konnte es dazu kommen? Ne? Und da gibt es verschiedene Darstellungen. Ich habe unter anderem ein, zwei ältere Artikel der Kollegen vom Spiegel gefunden, damals noch aus Anfang der 80er, und in denen sich einige Informationen finden lassen. Es war wohl so, dass er später zu einem Arzt gegangen ist, weil er geschildert hat, dass er nach der Kastration erhebliche Beschwerden hatte. Das muss so um 77 gewesen sein. Und im Folge dann von mehreren Arztbesuchen ist er dann auch beim Urologen gelandet, 1978. Und jetzt beginnt das, was so ein bisschen unklar ist. Es soll dann so gewesen sein, dass er dem Urologen von der Kastration erzählt hat. Allerdings als Begründung, er sei wegen Exhibitionismus kastriert worden.
Dazu müssen wir vielleicht für den einen oder anderen Hörer kurz erklären, was das bedeutet, oder?
Ja, das ist tatsächlich, wenn jemand sozusagen ja seinen Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit zeigt. Ne? Das ist Exhibitionismus. Und das klang dann vielleicht für den Urologen natürlich anders, als hätte er gesagt, wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern. Ja, und jetzt streiten sich so ein bisschen die, die Gelehrten, wobei die Gelehrten sicherlich das falsche Wort hier ist. Es ist so gewesen, dass nachher am Ende Vater und Mutter von Anna Bachmeier tatsächlich diesen Urologen noch versucht haben zu verklagen, weil er sozusagen schuld daran sein soll, dass Grabowski, dass seine Sexualhormone wieder so hergestellt wurden. Und der hat sich dann wiederum darauf berufen, dass genau sozusagen das ist eine Art gerichtliches Einverständnis gab dazu. Und das ist aber tatsächlich ja nie so richtig klar geworden, ne? Und auch warum er das geglaubt hat mit der Kastration wegen Exhibitionismus, was ja schon eine sehr ja sehr überraschende Behandlungsmethode bei einer solchen Tat wäre, ne? Aber er sagte jedenfalls, der Urologe, dass er sowohl mit dem Bewährungshelfer telefoniert hätte, als auch damals mit der Richterin, die die Führungsaufsicht für Klaus Grabowski hatte. Und und dann ist halt die Frage, wie weit ist wirklich darüber geredet worden, warum es zur Kastration kam, was ist da eigentlich besprochen worden, hat er sozusagen erzählt, welche Auswirkungen seine Behandlung haben kann, hat das Gericht wirklich geschildert, was da die Vorgänge waren, welche Gefahr von ihm ausgeht. Das wurde nachher nie mehr so richtig geklärt. Ich denke, wo man sich aber sicher sein kann, ist, das ist wahrscheinlich sicher ein Fehler war, ne? Ihm sozusagen da diesen Trieb wieder herzustellen bei ihm. Es gab mal später eine Untersuchung, ich habe das hier nämlich in diesem alten Artikel der Spiegelkollegen gefunden. Da steht drin, dass am Tag nach der Tat bei Klaus Grabowski ein Testosteronkonzentrat vorgelegen habe, das im Normbereich nicht kastrierter Männer liege und eben deutlich über dem Wert, der sozusagen sonst nach der Kastration üblich gewesen wäre.
Juristische Konsequenzen gab es aber da in dem Fall jetzt nicht, ne? Weil das sind ja alles jetzt Sachen, die ja nach und nach irgendwie herausgekommen sind und ja auch diskutiert wurden. Aber so richtig, ja, eine Konsequenz folgte da nicht, oder?
Also vor Gericht, es gab einen Richter, der später mal gesagt hat, also das hat dann ja vor Gericht nachher in dem Prozess gegen Marianne Bachmeier doch keine so große Rolle gespielt, wie sich das vielleicht der Anwalt gewünscht hätte. Und auch die Justiz selber hat sich da jetzt nicht nochmal selber angeklagt sozusagen. Und da gab es zumindest meines Wissens nach später keine Verurteilung oder Folgen mehr. Ich habe dazu nichts finden können, nein.
Liegt das vielleicht dann auch zum Teil daran, dass eben dieser ganze Bachmeier-Fall, der denn direkt darauf folgte, das Ganze so überschattet hat?
Das kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber tatsächlich war natürlich dieses Thema Selbstjustiz und die Rache einer Mutter an dem Mörder ihres Kindes natürlich das, was danach monatelang die Öffentlichkeit beschäftigt hat, die Medien beschäftigt hat, so dass ja der Fall davor, wie gesagt, der eigentlich dem Ganzen zugrunde liegt, dass wirklich ja sehr schreckliche Verbrechen an diesem Kind in den Hintergrund gerückt ist. Das kann man sicherlich sagen.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage, Sven. Und zwar hast du uns ja erzählt, dass als Klaus Grabowski 1975 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde und er dann ja danach auch in die Forensik gekommen ist, dass da eine Fachärztin gesagt hatte, dass er eine Art Suchttrieb hat. Und jetzt frage ich mich und wahrscheinlich auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, war jetzt dieses eine Mal 1975 und dann der Fall Anna Bachmeier, waren das die einzigen Fälle, die von ihm bekannt sind, weil es sind ja, ich sag mal, nur zwei in Anführungszeichen, die ja auch sehr weit auseinander liegen. Gut, er war zwischendurch nun auch in der Forensik, aber trotzdem liegen da ja Jahre dazwischen. Und bei jemandem, der süchtig sein soll, könnte man ja erwarten, dass er da ja öfter tätig wird, oder?
Mhm. Ich werde dich vielleicht mit der Antwort ein bisschen enttäuschen müssen, denn wie so vieles in diesem Fall, ich sagte am Anfang, dass tatsächlich der Fall Bachmeier so viel überschattet hat, dass es über Grabowski wirklich sehr recht wenig Aufzeichnungen gibt. Und ich denke, was man sagen kann, ist, dass es nach dem Aufenthalt in der Forensik bis zu der Tat an Anna Bachmeier, soweit ich weiß, keine weiteren Taten gegeben hat, sonst wäre er ja da auch schon schon verhaftet worden, ne? Sondern vermutlich, das ist jetzt meine Vermutung, hat diese Kastration erstmal ihre Wirkung gehabt und dann wurde dann wahrscheinlich durch die Hormonbehandlung aufgehoben. Zu der Frage, ob er vorher schon andere Taten gehabt, gibt es auch wieder unterschiedliche Angaben. Es gibt Berichte, die von mehreren Vorstrafen sprechen, andere sprechen von zweimal einschlägig vorbestraft. Sicher ist halt nur, dass es diese eine Tat gab, für die er dann verurteilt wurde und in die Forensik gegangen ist. Also die ist sozusagen dann belegt. Und zumindest gibt es Hinweise auf, dass es zuvor auch schon Taten gab, aber die haben halt oder hatten dann wohl nicht diesen Charakter, dass er dafür in die Forensik gekommen wäre.
Damit sind wir dann ja jetzt schon auch am Ende dieser Folge. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, Sven, zum Schluss. Und zwar, du hast den Fall sowohl den Fall um Marianne Bachmeier, als auch jetzt diesen Fall, ja ganz ausführlich für uns recherchiert. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt hier raus aus diesen beiden Fällen, die ja doch eigentlich ein Fall auch sind?
Ich denke, also mich persönlich hat vor allem natürlich das Schicksal dieses Kindes berührt. Ne? Und das ist, glaube ich, ja für mich das eigentliche tragische, schreckliche Verbrechen, was im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte steht. Es gab ja da auch wirklich danach einen riesigen Medienrummel und es gab ja Talkshows, Fernsehberichte und Dokumentationen und es wurde also sehr viel dann vor allem nachher auch über diesen Fall der Selbstjustiz berichtet. Und ich glaube, ich möchte mir da eigentlich zu den einzelnen Dingen, die da alles passiert sind, auch kein Urteil erlauben, weil ich kenne die handelnden Personen alle nicht persönlich und war nicht dabei. Für mich wäre nur wichtig, und das geht sowohl für diesen Fall wie auch für alle anderen, dass ich glaube, dass es einfach immer, dass wenn man wirklich genau hinschaut, was man daraus lernen kann und wo was schiefgelaufen ist. Und da gibt es, glaube ich, im Fall vieles zu lernen, sowohl aus diesem Fall des Mordes an Anna, was da tatsächlich für Fehler passiert sind, die dazu geführt haben, dass Grabowski wieder zum Täter wurde, als auch sicherlich aus dem Fall der Selbstjustiz, wo man einiges dann nochmal über Sicherheit im Gerichtssaal daraus lernen konnte und ja, wie man mit solchen Fällen umgeht.
Ja, ich finde das auch, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich finde an dieser Stelle auch nochmal wirklich wichtig zu sagen, wir haben es ja auch schon eingangs gesagt, aber dass halt eben dieser Fall Bachmeier so alles überschattet und man aber trotzdem nicht vergessen darf, was halt davor passiert ist. Ne? Und dass dieses Schicksal des Kindes ja auch einfach besprochen werden muss, um auch das große Ganze zu verstehen oder zumindest das zu durchblicken oder zu versuchen, es zu durchblicken, was wir ja jetzt hier auch getan haben.
Genau, und zumindest für mich ganz persönlich sogar eigentlich tatsächlich der, ja, der wichtigere und schlimmere Fall ist.
Ja. Ja, damit würde ich sagen, sind wir durch für diese Folge.
Genau. Vielen Dank, dass du mich heute mal sozusagen interviewt hast und ich hier den Fall erzählen durfte. Ich weise nur mal kurz darauf hin, auf die nächste Folge, dass wir da ja die Chefärztin der Forensik zu Gast haben. Und das kann ich schon sagen, das gibt wirklich sehr, sehr viele interessante Einblicke und auch da gibt es wieder viel zu lernen.
Ja, wir sind super gespannt und freuen uns. Und dir, Sven, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du diesen Fall für uns recherchiert hast.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.